25 Börse People. And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 18. Gast in Season 22 ist Ina Sabitzer, Moderatorin, Corporate Profilerin und Ex-Kommunikationschefin der österreichischen Post sowie auch Ex-Kommunikatorin der Deutsche Telekom und jetzt bei mir im Studio. Liebe Ina, servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, endlich haben wir es geschafft, ich freue mich.
Wir haben eine Phase im Jahr, wo wir uns traditionell öfter sehen, weil es eine Saison ist, die... Ja, wo man dich auf der Bühne sieht, wo man nachher quatschen kann. Ina Sabitzer, ich stelle die Frage nach vorne. Man spricht immer gern mit der Moderatorin nachher. Wie oft wirst du auf den Marcel angesprochen?
Fast bei jeder Veranstaltung mittlerweile. Darf leider gleich für viele vielleicht enttäuschend sagen, ich bin nicht verwandt mit ihm.
Das wirst nie wieder gefragt, weil den Podcast ja jede und jeder hört, gell? Liebe Ina, ja, es war jetzt eine Phase, ich sage mal nur zwei von vielen, vielen, die du getan hast, Zierer Jahreskonferenz. Dann haben wir die BPG-Veranstaltung im Ferstl gehabt, tolle Events irgendwie, da reden wir dann im zweiten Teil drüber. Ich beginne mit einer heute etwas erweiterten Maxi-Single-Variante von meiner Frage. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Naja, wir sind ja kurz vor Halloween. Süßes ja. Oder Saures, könnten wir sagen. Ich bin immer für Süßes. Und diesmal drehe ich es um, denn ich frage dich jetzt, hast du Lust auf Süßes? Jetzt ich habe heute nämlich was mitgenommen
steht
für
was
dich.
Da und das ist die Maxi-Single, die Bonus-Version. Und ich habe da hier eine Gabel schon in der Hand. Und ja, was hast du denn da Schönes mitgebracht, liebe Ina? Ich sag vorher schon danke.
Sehr, sehr gerne. Es ist ein Kürbiskuchen, passend zur Saison. Und ich bin ja eine Steirerin, also ein bisschen Kürbis kann in keinem Fall schaden. Ich hoffe, er schmeckt. Ich habe ihn noch nicht gekostet. Das dürfen wir jetzt gemeinsam tun.
Wir das machen wir und da tun wir mal
stech mal rein, oder?
Anprosten.
Jawohl.
Anprosten mit
los geht's.
Und los geht's mit einem Kürbiskuchen live on Audio CD. Scheißt euch an. bist du wahnsinnig
so gut. Nicht schlecht, gell?
Man hört, dass man mit... Großartig. Wow.
Gar nicht schlecht gelungen. Bin auch zufrieden.
Die Rettung fährt auch. Die fährt immer einmal pro Folge vorbei. Liebe Ina, traumhaft. Ich habe eigentlich geglaubt, dass ich ein Hangover habe heute.
Weil schon immer, wieder?
Schon wieder. Ja, die Veranstaltungssaison, weil eigentlich Managerinnen machen Musik. Du kennst das vielleicht im Metropol. Reden wir seit Wochen drüber. Wir sehen uns am 27. vielleicht ganz kurz, bla bla bla. Ich geölt und stehe vor der Tür, ist niemand dort beim Metropol. Schaue ich dann nach, 27.11. Es war der Monat zu früh und das ist dem Lars Eidinger auch passiert, dem großen Schauspieler, der zu Jahresbeginn ebenfalls im Ferstl was moderiert hat für die Kunsthalle Wien und hat gesagt, ich war vor einem Monat schon da, nur war da keiner da, haben sie ihn falsch eintragen, sein Management den Termin.
Und eigentlich... war ich auch vor einem Monat schon mal hier, ehrlich gesagt, weil meine Agentur sich im Monat vertan hat.
Wie auch immer, liebe Ina, jetzt geht es um uns, um dich, um den Börse People Podcast und ich bediene mich da ja immer bei den Einträgen, die mein Gast selbst macht, da mache ich mir es auch leicht. Pressesprecherin, Konsumentenschutz, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Dein erster Eintrag, da gibt es eine Geschichte dazu.
Da gibt es eine sehr spannende Geschichte dazu. Also ich komme aus der Steiermark, ich habe in Graz Anglistik-Amerikanistik studiert und das Medienfächerbündel, Bühne, Film und andere Medien.
Was ist das für ein Wort, Medienfächer?
Ja. Kannst du das nochmal sagen, Graz bitte? Medienfächerbündel, wow. Bühne, Film und andere Medien. Super spannend und habe, um mein Studium zu finanzieren, nebenbei bei kleinen regionalen Fernsehsendern gearbeitet. Da auch viel gelernt. Einer der Top-Sender, Leoben TV. Ja. Ich komme aus Leoben, es war der regionale
Grüße an die AT&S.
Genau, ja. Grüße an die AT&S. Und habe dort als Redakteurin gearbeitet und an einem Samstagvormittag war ich nicht im Dienst, ich war ehrlich gestanden mit Freundinnen Prosecco trinken und habe einen Anruf bekommen vom Fernsehsenderchef, wo bist du denn gerade, kannst du bitte einspringen? Wir haben eine Geschichte aufgenommen, es war kein Band drin. Jetzt kannst du das ausrechnen, da gab es noch Beta-Bänder zu diesem Zeitpunkt. Ich mach's kurz, ich bin eingesprungen, es waren Interviews mit einigen Bundesministern und Bundesministerinnen der damaligen Zeit, die dort in Lyon zu Gast waren, und ich habe unter anderem ein Interview gemacht mit dem Justizminister Böhmdorfer zum Justizzentrum Lyon, das er damals gerade bauen lassen wollte und dann auch gebaut hat. Und der hat mich sehr interessiert beobachtet, wie ich meinen Job mache, und hat mich dann dort an der Bar angesprochen, als ich einen Kaffee getrunken habe, hat mir auf die Schulter getippt und gesagt, Frau Redakteurin, wir müssen kurz sprechen. Ich habe es jetzt beobachtet, finde es spannend, suchen Sie zufällig einen Job.
Das sagt eigentlich nicht, aber worum geht's, ne?
Genau, ich habe gesagt, ich studiere noch, ich mache in einer Woche mein Studium fertig. Er hat mir dann seine Visitenkarte gegeben, habe ich heute noch Bundesadler drauf, Handynummer draufgeschrieben, habe gesagt, rufen Sie mich an. Das Spannende ist, ich habe ihn nicht angerufen. Er hat mich dann wieder angerufen und hat mir dann das Angebot gemacht, als Pressesprecherin im Justizministerium anzufangen, mit damals flotten 23 Jahren.
Sofort Pressesprecherin.
Ja. Ich war da skeptisch, ich bin dann zu einem Headhunter geschickt worden und für mich vollkommen irritierend, wahrscheinlich weil ich da auch ganz unverblümt und mit einer gewissen Frischheit reingegangen bin. Ich habe den Zuschlag bekommen, habe dann mein Studium fertig gemacht und ich glaube 2 Tage nach Beendigung des Studiums bin ich im Justizministerium gesessen und habe aber auch entschieden, ich möchte nicht Pressesprecherin des Justizministers sein, weil ich keine Juristin bin. Mhm. Ich traue mir das nicht so und habe dann den Bereich Konsumentenschutz dort übernommen. Super spannend, war dem Justizministerium zugeteilt, da gab es auch nichts, das ist brachgelegen in der Pressearbeit und da hat man ordentlich was bewegen und weiterentwickeln können.
Und das geht auch nicht von Leoben aus, das dann nach Wien.
Bin sofort nach Wien übersiedelt und habe mich wohlgefühlt. Natürlich ein Unterschied vom Regionalen in das doch spannende Wien plus das glatte journalistische Wiener Parkett mal erleben zu dürfen und zu können. Habe aber viel gelernt und mich da gut eingefunden und ich würde mal sagen, das war ein Job, der meine Karriere sicher maßgeblich geprägt hat.
Und es ist dann noch ein weiteres Ministerium ins Spiel gekommen, das auch die weitere Karriere, sage ich mal, branchentechnisch ein bisschen maßgeblich geprägt hat. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, dann 2003 bis 2005. Ja, auch da ein paar Worte dazu, Ina, bitte.
Ja, das war das größte Ressort damals im Bund mit sehr spannenden Aufgabengebieten. Ich habe zum allerersten Mal mich bewusst dafür entschieden, nicht in der Kommunikation tätig zu sein, sondern einen Fachbereich zu übernehmen, nämlich Telekommunikation und Post. Nicht, weil ich da Spezialistin war, sondern weil es erstens eine Männerdomäne war, das hat mich interessiert, und weil ich mich mal in ein Fachthema reinfressen wollte. Und das habe ich auch getan und damals spannende Gesetze mitbegleiten dürfen, die heute noch unseren Alltag bringen. Also zum Beispiel die Rufnummernportierung, dass du heute, wenn du zu einem anderen Anbieter wechselst, deine Telefonnummer mitnehmen kannst. Die habe ich zum Beispiel damals mit ausverhandelt, auch mit den CEOs der Mobilfunkunternehmen. Es waren große Gesetze, die zu der Zeit gerade im Parlament beschlossen worden sind. Und da konnte ich mich fachlich einbringen und ich fand das auch sehr, sehr spannend und das hat auf jeden Fall mein Leben und meine weitere berufliche Entwicklung bereichert.
Ja, und da geht's dann ganz, ganz, ganz spannend weiter. Du sitzt heute sehr magentamäßig, wie gekleidet. Man sitzt dann auf dem nicht auf dem Podcast-Icon, aber in einem Shownotes-Foto auf jeden Fall. Ja, und wir gehen nach Deutschland. Der Marcel Sabitzer, der ist in Dortmund jetzt und circa 100 Kilometer entfernt ist Bonn, habe ich jetzt gerade gegoogelt, während eben du gesprochen hast. Und ich schaue die ganze Zeit auf den Kuchen, da nehmen wir nachher noch zwischendurch auf jeden Fall einen zweiten Bissen, weil er so genial ist. Ja, Bonn und Magenta, was kann man damit verbinden?
Na, was verbindet man natürlich damit? Die Deutsche Telekom, ein Unternehmen, wie es nicht spannender sein kann. Ich bin nach meinem Job im Ministerium wieder mal durch reinen Zufall und durch Empfehlung hingekommen, weil ein Vorstand aus dem Festnetzbereich, der auch ein Quereinsteiger damals war und übrigens aus dem Bankenbereich kam, der hat eine Kommunikationsexpertin in seinem Team gesucht. Ich bin nach Bonn gereist, ich kann mich noch ganz gut erinnern, habe dort eine Runde durch die Stadt gedreht, habe meine beste Freundin angerufen und nach 10 Minuten war ich dort auch fertig, habe gesagt, erledigt, ja, puh, ziemlich langweilig dort. Das habe ich am Anfang so empfunden. Was aber super spannend war, war der Job. Ich bin im Festnetzbereich dort als Kommunikationsexpertin eingestiegen, habe mir auch so querschnittsmäßig einen Überblick verschaffen können, wahnsinnig viel gelernt, habe da einige Stationen auch dazwischen gehabt und bin irgendwann einmal aufgestiegen in die Konzernkommunikation weltweit und habe dort dann eine eigene Abteilung übernehmen dürfen. Und das war sicher der super coolste Job meiner Karriere. Ich durfte nämlich die Abteilung Corporate Profiling aufbauen und leiten. Und jetzt fragst du sicher.
Ich frage, also du hast den offenen Mund schon gesehen. Ja, Profiling ist natürlich ein moderner Begriff, der auch durch Fernsehserien im Kriminal irgendwie bekannt wurde. Was macht man bei der Telekom als Profilerin?
Ne, das Profiling kommt natürlich aus der Kriminologie, keine Frage. Ähnlich wie man in der Kriminologie halt für Täter ein Profil erstellen kann mit den Eigenheiten und Eigenschaften, kann man das in der Kommunikation auch tun. Und man hat sich damals bei der Deutschen Telekom, und das fand ich großartig, entschieden, dass man für das Unternehmen, für die Konzernvorstände eine eigene Stelle einrichtet, die sozusagen die Kommunikation aller Konzernvorstände konzertiert. Mhm. Die Pressestelle war super, die interne Kommunikation war großartig, aber da blieb keine Zeit, strategisch sich Gedanken zu machen. Und diese Abteilung war neu. Das gab es damals nur bei Daimler und bei Airbus. Mhm. Wer kann sich das auch leisten, eine eigene Abteilung einzurichten? Die Deutsche Telekom in jedem Fall. Und ich habe das damals aufbauen dürfen, gemeinsam mit der Agentur Fischer-Appelt in Hamburg, die ein bisschen Expertise dazu hatte. Und wir haben ein Team von, das waren damals 9 Leuten, glaube ich, wo wir strategisch uns Gedanken gemacht haben, wie positionieren wir die Konzernvorstände in der Öffentlichkeit. Das beginnt natürlich bei den strategischen Gedanken und endet dann in der Vorbereitung auf Veranstaltungen, Reden, Präsentationen, sodass das alles aus einem Guss ist, ein harmonischer Gesamtauftritt sozusagen. Super spannend gewesen.
War damals eigentlich noch der Ron Sommer, den habe ich so stark
gesehen. Nein, der Ron Sommer war damals nicht dabei. Genau. Es war René Obermann, der CEO. Ja, genau, ja. Großartig, ein toller Manager und im Umgang übrigens auch sensationell. Also ich habe wahnsinnig gern mit ihm gearbeitet.
Weil der Manfred Krug hat ja nie für sie gearbeitet, nur geworben. Das ist legendär natürlich. Die Deutsche Telekom, die war an der Börse. Ron Sommer war natürlich in den ersten Jahren das Gesicht. Und du hast dann neue Leute geprofiled irgendwie. Profilen wir den Kuchen nochmal kurz?
Unbedingt.
Unbedingt, gell? Dann machen wir ein kleines Kuchenbreak noch, aber wir schalten nicht auf die Pause-Taste, weil dann.
So. Mm. Bisschen Doping kann in dem Fall nicht schaden.
Drum. Was kann ich dich noch zur Deutschen Telekom fragen? Die Börsennotiz natürlich. Hat die irgendwie in deine Aktivitäten reingespielt? Natürlich über die. Das gehört zu den Profiles von geprofilten Managern natürlich dazu. Wenn die auch für Investoren oder Vorinvestoren sprechen müssen.
Ne? Ja, natürlich. Also beim börsennotierten Unternehmer geht es noch viel mehr darum, eine klare Kommunikation zu finden und zu haben. Und wir haben die Vorstände des Unternehmens natürlich auf unterschiedliche Auftritte vorbereitet, unter anderem auch Quartalszahlen-Pressekonferenzen, die natürlich maßgeblich auch sind im Auftritt, wenn es um die Kommunikation mit Investoren geht. Also ja, das macht spannender, wenn ein Unternehmen an der Börse ist, aber auch herausfordernd in der Kommunikation, keine Frage.
Die Deutsche Telekom hat natürlich auch in Österreich immer einen starken Auftritt unter verschiedenen Marken gehabt. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich verbinde den Georg Bölzel sehr stark mit der Deutsche Telekom und natürlich ist das jetzt interessant für die weitere Gesprächsfortführung, sage ich mal, weil du bist dann zur österreichischen Post gegangen, Georg Bölzel dort, Topmanager. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, da schlägt die Steiermark-Connection zu an dieser Stelle und begonnen hat in Wahrheit alles wieder in Bonn. Ich war damals bei der Deutschen Telekom, der Georg Pölzl war damals zu dem Zeitpunkt auch bei der Deutschen Telekom und wenn man so sagen will, als Sanierer im Unternehmen unterwegs und ist auch bei René Obermann beim CEO, wie ich auch, aus- und eingegangen. Wir haben uns mehrfach dort getroffen, aber jetzt nicht direkt miteinander gearbeitet und er hat mich eines Tages abseits dort gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm essen zu gehen.
Abseits hat nichts mit Marcel Sabitzer zu tun.
Nein, in dem Fall nicht. mit ihm essen zu gehen und hat mir dann das Angebot gemacht, mit ihm mitzukommen, weil damals schon Gespräch war, dass er Generaldirektor der Österreichischen Post werden würde. Ja, und ich habe dann, es war schwierig. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen Zeit gehabt, mich zu entscheiden. Das heißt aber auch, nicht nur den Job bei der Deutschen Telekom aufzugeben, der mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat, sondern auch den Lebensmittelpunkt wieder zu verlegen.
Das ist schon ein großes Thema.
Ja, auf der anderen Seite, ich habe immer gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, wieder zurück nach Österreich zu kommen, und einen tollen Job zu haben, dann nutze ich sie. Und wo, wenn nicht bei der Österreichischen Post, mit einem Manager, den ich gut kannte, nämlich mit dem Georg Pölzl. Deswegen war es relativ klar und habe dann sehr spontan entschieden, aber voller Überzeugung, ich mach's und bin dann ja Kommunikationschef in der Österreichischen Post geworden 2009.
Die Österreichische Post ist 2006 erfolgreich an die Wiener Börse gegangen. 2009 bist du dazugekommen. Dazwischen war Lehman. Geh mal kurz rein in diese Zeit. Da war noch ein bisschen Schwierigkeit im Markt drinnen generell. Das Vertrauen untereinander. Die Post hat auch immer wieder Bankaktivitäten gehabt. In der Finanzbranche war nicht groß. Danach ist es eigentlich nach oben gegangen. Wie hast du damals die Rückkehr von Bonn nach Wien, von einem Large Corporate zu einem Large Corporate wahrgenommen? Unterschied in den Cultures oder wie war das damals?
In Wahrheit gar nicht so. Also der Schritt wieder zurück nach Österreich war für mich ein guter. Mhm. Ich habe dann auch wieder die österreichische Kultur, die Stadt an sich zu schätzen gewusst. Das vergisst man dann auch. Also Bonn ist jetzt nicht schlecht, aber hat nicht unbedingt den Charme von Wien und das Weltflair auch nicht, um ehrlich zu sein. Also das hat schon mal gut getan. Was die beiden Unternehmen betrifft, würde ich jetzt mal sagen, so viel Unterschied ist und war da gar nicht. Also auch die Deutsche Telekom, so spannend, hochinnovativ das Unternehmen sich weiterentwickelt hat, war geprägt von einer Struktur, die der österreichischen Post manchmal kulturell sehr ähnlich ist. Also jetzt gar nicht negativ gemeint. Die österreichische Post sehr beamtenlastig, mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hochmotiviert waren, aber auch einigen, die mit Veränderung nicht so gut umgehen können und konnten. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle Unternehmen fast, die eine lange Historie haben. Also insofern ähnlich. Ich fand es gut und spannend. Ich kam zur österreichischen Post zu einem Zeitpunkt, wo ich motiviert war, in der Kommunikation auch wieder etwas zu bewegen. Wir haben zum Beispiel zu dem Zeitpunkt kein Mitarbeitermagazin mehr im Unternehmen gehabt, aus Kostengründen eingespart gewesen. Das ist aber der wichtigste Draht, gerade zu jenen Mitarbeitern, die keinen Zugang zu Telefon, Mobiltelefon, Internet oder Intranet hatten, weil neues Mitarbeitermagazin gestalten dürfen. Es wahnsinnig gut ankam, weil der Mitarbeiter im Mittelpunkt stand und nicht der Manager. Und habe insgesamt in der Zeit, wo ich dabei war, glaube ich, ja, einen modernen, der Post dennoch entsprechenden Stil mitentwickelt, der geholfen hat, auch die Post, so wie es der Georg Pölzl auch vorangetrieben hat, als Dienstleistungsunternehmen mehr wahrzunehmen.
Ja, also jetzt kann ich sagen, das ist gelungen. Das ist durch die Börsennotiz, glaube ich, ein Riesending und die Post hat sich super entwickelt. Head of Corporate Communication warst du bei der österreichischen Post und es gab auch einen Head of Investor Relations, ja. Der ist immer noch der Harald Hagenauer.
Genau.
Gab es auch Zusammenarbeit, nämlich an muss es geben zwischen
natürlich,
den zwei
ganz, Stellen, ganz ja. eng. Fachlich, inhaltlich, fast jeden Tag, jeden zweiten Tag gab es da natürlich Abstimmung, auch wenn es ums Quartalszahlenpressekonferenzen ging, wenn es um Nachhaltigkeitsberichte ging, um alles, was da am Tisch lag. Der Harald Hagenau war da immer nicht nur ein kompetenter und wahnsinnig toller Kollege, sondern ich war ihm menschlich immer sehr verbunden. Wir haben uns immer sehr geschätzt und gemocht. Und das tun wir heute noch.
Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall auch noch dazu. Ich möchte noch einen Postpunkt reinbringen, nachdem ich jetzt diesen Mitarbeiter, der das Magazin vielleicht daheim als Briefträger in seinen eigenen Postkasten hat, ist auch leibend irgendwie, die Geschichte im Sportbereich, war sie auch immer massiv in Gelb unterwegs. Ist das zum Teil auch über dich gelaufen, so große Sportevents für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu organisieren?
Ja, also beides. Ich hatte interne Kommunikation, externe Kommunikation, Event und Sponsoring bei mir im Aufgabengebiet. Das heißt, alles, was auch noch extern Sponsoring und große Events waren, sind bei mir über den Tisch gelaufen und so gut ich konnte, war ich auch dabei. Aber intern haben wir wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube, die Post läuft dieses damals, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, gemeinschaftliche Aktivitäten zu machen. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich habe es jetzt nicht verfolgt, bin auch schon lange weg, ob es das noch gibt. Ich gehe davon aus, ja.
Die Post ist immer noch eins der bravsten Unternehmen, wenn es um Unternehmensfitness und Sport geht. Und ich kann mich erinnern an die Orangerie in Schönbrunn. Dort war ich mal dabei, auch mit Georg Pölzl bei einem Event. Und wir haben eine Sonderberichterstattung darüber machen, was mal als Läufer einfach irrsinnig taugt. Ina, wir sind im Jahr 2012 und da hast du dich dann selbstständig gemacht.
Genau. Ein aus meiner Sicht damals schon mutiger Schritt. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo geht die Reise noch hin. Ich war in jungen Jahren in sehr guten, spannenden Positionen, jetzt da den Weg nach oben nochmal zu zeichnen, schwierig. Jetzt hätte ich nochmal zu einem anderen spannenden Unternehmen gehen können, um dort Kommunikation zu machen. Für mich war aber klar, früher oder später werde ich aus Leidenschaft für das, was ich tue, in der Selbstständigkeit landen und habe dann circa ein Jahr lang, nachdem ich bei der Post ausgestiegen bin, Zeit investiert, um den Weg in die Selbstständigkeit vorzubereiten und zu bahnen. Alles wirklich professionell aufzubauen, weil mir klar war, wenn ich in den Markt gehe, dann muss das richtig gut sein und sitzen. Und habe mich dazu entschieden, zwei Themenbereiche mitzunehmen. Das eine ist dieses Corporate Profiling, also die Positionierung von Managern, von Vorständen, Geschäftsführern in der Öffentlichkeit mit allem, was dazugehört. Und das zweite Thema, weil es immer meine Leidenschaft war und ich es auch durchgehend in all meinen Positionen gelebt habe, ist die Moderation. Bei der Deutschen Telekom die Weihnachtsfeiern vor Tausenden von Menschen moderiert, was großen Spaß gemacht hat. Bei der Österreichischen Post alle Events, die mein Team begleitet hat in der Kommunikation, habe ich irgendwann mal auch moderiert, weil man erkannt hat, hey, die kann das und zweitens, die macht das ganz gut. Und habe gesagt, gut, dann nehme ich die Moderation von Wirtschaftsveranstaltungen auch mit in das Geschäftskonzept. Nichts ahnend, wie das überhaupt laufen wird und wie sich das entwickelt. Und beides hat sich, da bin ich viel zu wenig stolz manchmal, in den 13 Jahren Selbstständigkeit sehr, sehr gut entwickelt.
Ich bin auch seit 13 Jahren selbstständig und auch stolz drauf. Und darauf sollten wir jetzt noch mit einem Kuchen anstoßen, glaube ich, nochmal.
Na, oder? Bravo.
Na, anstoßen nicht, ich sage, wir essen ihn nur, weil das so geht.
Kalorienbombe schlägt zu.
Genau, du war ja eigentlich für mich gedacht. Und
jetzt muss und darf ich mitpartizipieren.
Ja, genau. So lecker. Wollte immer mal schon mit vollem Mund eine Podcast-Folge sprechen.
Schon geschafft mit der Wasabi-Zopf.
Genau. Gut. Ich möchte jetzt in den Punkt Moderationen springen mit dir. Mhm. Wir haben den Harald Hagenauer erwähnt, die Zierer-Jahreskonferenz, mit der bin ich auch eingestiegen, habe gesagt, ich werde es dann später erwähnen. Ich möchte die jetzt exemplarisch rausnehmen. Die gibt es, glaube ich, schon seit mehr als 20 Jahren irgendwie.
Zum 17. Mal hat sie
diesmal stattgefunden. 17. Mal hat sie gesagt, okay, dann korrigiere ich mich. Und was ich aus dem Vorgespräch weiß, du warst vor 14 Tagen zum 9. Mal dabei. Genau. Wird das begonnen und was war dein erster Auftritt dort?
Bah, da muss ich jetzt selbst nachdenken. Wenn ich mich recht erinnere, war es 2016 und hier kommt…
Geht sich aus mit einmal Pandemie.
Genau. Kommt der Harald Hagenauer wieder ins Spiel, Zierer-Präsident, gemeinsam mit der Alice Karner. Wahnsinnig umtriebig und aktiv, wenn es darum geht, diese Veranstaltung weiterzuentwickeln. Und zum damaligen Zeitpunkt, weiß jetzt nicht, ob das ganz korrekt ist, ist der Austrian Financial Communication Award bei dieser Veranstaltung dazugekommen als Highlight sozusagen, wo man Finanzkommunikation at its best sozusagen in den Mittelpunkt gerückt hat. Und der Harald Hagenauer hat mich kontaktiert und gefragt und gesagt, du, da haben wir jetzt eine Preisverleihung mit dabei. Puh, da brauchen wir, glaube ich, jetzt jemanden, der das schön umrahmen und moderieren kann. Hättest du Lust? 2016 war es. Und da kam ich dazu, immer dann mit der Tradition, dass ich am Anfang, den Beginn der Zierer-Jahreskonferenz, gemeinsam mit dem Harald Hagenauer, also den Auftakt sozusagen gestalte und moderiere und dann den Abschluss. Und am Abschluss stand damals eben dieser Austrian Financial Communication Award.
Und den gibt es immer noch und den hast du vor 14 Tagen wieder. Gibt es nicht mehr? Nein, um Gottes Willen. Ich bin nämlich nie, da bin ich immer gerade umziehen. Weil in der Früh muss ich dort laufen, dann habe ich ein Pendel vielleicht. Und dann
letztes Jahr gab es ihn in abgewandelter Form.
Da war ich nämlich noch da.
Ja, genau. Und in diesem Jahr, aber so, da müssten wir die Alice Karner und den Harald Hagenauer jetzt fragen. In diesem Jahr gab es, was super spannend war, zum Abschluss nochmal ein inhaltlich anspruchsvolles Pendel auf hochkarätigem Niveau.
Ups, Herr Drastil, dann merkt man wieder, dass verpasst. Ich Löcher wieder verpasst, gell? Ja, nein, aber ich sehe dich ja dann immer nachher noch beim Ausklang, weil ja, irgendwann muss man sich auch umziehen, weil ich wie gesagt, dieser Lauf in der Früh und dann die Veranstaltungen und die Tagesarbeit. Aber was ich dich jetzt fragen möchte, weil ich dieser Tage Ende Oktober einen Investor Relations Podcast starte, der sich vor allem an Privatanlegerinnen und Privatanleger richtet. Du bist Zeitzeugin irgendwie, kennst die ganzen Proponentinnen und Proponenten der österreichischen Investor Relations Szene. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt, deiner Meinung nach, und wie verstehen sich die untereinander? Was ist dein Gefühl, dein Impact zur österreichischen Investor Relations Szene?
Boah, also ich bin da ja auch reingewachsen in diese Community ab 2016 und das Schöne ist, finde ich, nach 10 Jahren, ich fühle mich als Teil der Familie und das macht, glaube ich, diese Community auch aus. Kann auch von dem ausgehen, was ich bei der Zierer-Jahreskonferenz erlebe, da ist inhaltlich schon eine Diskussion, die auf dem Punkt ist und wo man auch mal kritisch reintaucht, das braucht die Community auch, aber im Austausch und im Miteinander ist es immer wertschätzend und harmonisch. Und was ich super cool finde, die Community, die hält zusammen, die freut sich jedes Jahr auf diese Veranstaltung, das ist ein absolutes Highlight. Ich glaube, das ganze Jahr wird schon darüber gesprochen, wann ist endlich wieder die CIRA-Jahreskonferenz und wann vor allem, und das bringt mich zum letzten Punkt, ist die größte Party des Jahres, weil arbeiten können sie, intensiv kommunizieren können sie auf hohem Niveau, aber sie können auch feiern und das finde ich cool.
Ja, die halten wirklich zusammen und die helfen sich auch untereinander sehr, sehr stark. Gibt es auch, glaube ich, so WhatsApp-Gruppen, wo genau. Man sich austauscht und so weiter. Na, es ist immer wieder eine gute Sache und ich habe das jetzt exemplarisch, wie gesagt, rausgenommen aus deinem Pool an Veranstaltungen. Ist der Schwerpunkt Wirtschaft oder machst du auch andere Sachen, was die Moderationen betrifft?
Also bei der Moderation liegt der Schwerpunkt auf Wirtschaftsveranstaltungen in Deutsch und in Englisch. Nachdem ich Anglistik studiert habe, bin ich auch ganz gut und versiert im Englischen unterwegs. Wobei ich da keinen Schwerpunkt habe. Also wer mich kennt, weiß, ich mache Veranstaltungen, wo ich mich inhaltlich am Anfang gar nicht auskenne und mich so einarbeite, dass ich das auf hohem Niveau transportieren kann. Keiner erwartet, dass ich dort Expertin bin. Dazu gibt's andere, aber dass man zumindest nicht nur charmant und galant durch einen Tag geleiten kann, sondern schon mit inhaltlicher Kompetenz.
Und Schmäh.
Und Schmäh. Schmäh ist bei mir auch ganz wichtig. Ja,
weiß,
also
weiß,
zumindest mit einem gewissen Funken an Humor, je nachdem, welche Veranstaltung, wie es das Publikum zulässt, da eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Ganzen ein Drama gibt. Und ich glaube, darum geht es bei Events. Da geht es nicht darum, dass man die super Expertise einbringt, sondern dass man sagt, wow, das war cool. Und da liegt viel auch an der Qualität und in der Qualität der Moderation.
Dann gehe ich nochmal zurück. Corporate Profiling, das ist ein Punkt auch auf deiner Homepage inasabica_@.at, wird in den Shownotes natürlich verlinkt. Wir haben in der Zeit der Deutsche Telekom über das Profiling gesprochen. Kurzes zeitliches Update jetzt, ist natürlich jetzt nicht für einen Auftraggeber, sondern eine diskretionäre Sache für mehrere, nehme ich an. Ein paar Worte dazu bitte, Ina.
Ja, ich habe es vorhin erklärt. Es geht um die Positionierung von Managern in der Öffentlichkeit. Ich schaue mir da das Unternehmen an, mit allem, was nach innen und außen strahlt, also Marken, Werte, Strategie, alles, was Wahrnehmung auch schärft. Und dann habe ich mit einzelnen Managern, manchmal ist es einer, manchmal ist es ein ganzes Vorstandsteam, das ich da begleite, Sessions, in denen man sich ganz intensiv damit auseinandersetzt, wer bin ich denn als Manager, wie nehme ich mich selbst wahr und wie will ich eigentlich von anderen wahrgenommen werden. Da geht es nicht nur um die Persönlichkeit, sondern um Persönlichkeit und Marke, also Mensch und Marke miteinander verschmolzen, weil der da vorne steht, vor allem der CEO, aber alle am C-Level, im C-Level, der ist der größte Markenbotschafter des Unternehmens, prägt das Image nach innen und außen. Und da schauen wir ganz genau an, was kann man da vielleicht noch tun, um die Kraft der Persönlichkeit und des Managers noch stärker in die Marke und den Markenauftritt einfließen zu lassen und das Bild des Managers in der Öffentlichkeit in Kombination mit der Marke noch mal ein bisschen zu schärfen. Darum geht's. Super spannend. Nehmen viele in Anspruch, auch Börsennotierte. Darf nie sagen, für wen ich da arbeite.
Das habe ich schon so in der Fragestellung.
Ja. Aber manchmal ganze Vorstandsteams. Und das hilft natürlich auch, die Kommunikation nach außen nochmal klarer und unverkennbarer zu machen. Und die Kommunikatoren oder auch die Investor Relation Manager, die können damit dann ganz gut weiterarbeiten, weil es eine ganz klare Abgrenzung gibt, wer im Vorstand macht was, wer steht wofür. Und das Interessante ist immer, viele sagen dann, wozu brauche ich das? Ja. Ist eh alles perfekt, immer tolle Kommunikation. Das stimmt schon. Der Knackpunkt ist meistens, wenn ich die Frage stelle, Herr X oder Herr Y, dann sagen Sie mir mal, wofür stehen Sie eigentlich
für
als
Amore.
Manager?
Für Amore.
Für Amore, Amore.
Würde der Marco Wando sagen, gell?
Wofür stehen Sie als Manager? Und dann haben Sie oft keine Antwort, weil sich diese Frage kaum jemand in der Intensität stellt. Und da hilft das Profiling, Klarheit reinzukriegen, zu schärfen, das Image nach außen nochmal unverkennbarer zu machen. Und ich glaube, darum geht es, egal in welchem Bereich man unterwegs ist in der Kommunikation, mit Kommunikation auf den Punkt zu überzeugen. Und das ist ein Tool dazu, strategisch, das spannend ist. Ich habe von der Deutschen Telekom da viel Expertise und Erfahrung mitgenommen und es macht mir vor allem Freude. Also das ist intensiv, man hat unterschiedliche Persönlichkeiten auch im Austausch, die man ganz anders anpacken muss, also hochpsychologisch auch in manchen Fällen. Und das Ergebnis ist eines, mit dem Kommunikatoren super cool arbeiten können. Also ich nehme denen keinen Job weg, sondern ich erleichtere das Leben der Kommunikatoren.
Ja, da bin ich ganz überzeugt, und inasabitzer.at findet man die Details und auch, wie man dich diesbezüglich erreichen kann. Was ich immer so arg finde in dem Podcast, und ich denke, das wird dir ähnlich gehen, wir kriegen ja gar nicht mit, sage ich immer selbst, ja, was man eigentlich alles lernt durch die ganzen Gäste und bei dir durch die Moderationen, wo man ja in der Sekunde sehr tief reinkippt. Ja, ein so ein Thema war auch die BPG Group im Palais Ferstl. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, Ina. Alles war in grün, du warst in grün. Fangen wir mal an mit der BPG Group selber. Die ist vielleicht noch nicht allen bekannt. Um wen handelt es sich da? Was machen die?
Das ist ein ganz interessantes, hochinnovatives Unternehmen, das den nachhaltigen Bergbau ganz neu denkt. Von Österreich aus in der ganzen Welt, man kann sagen, die Bergbauindustrie revolutioniert, indem sie Ökologie, Ökonomie und Innovationskraft perfekt miteinander verbindet, Geschichte saniert und Zukunft schreibt. Das ist schon genial. Und ein Unternehmen, das haben sie an dem Abend auch kommuniziert, das Österreich als Standort gewählt hat und das Headquarter in Wien. Also ich finde, da können wir richtig stolz sein, ein Unternehmen wie dieses in unserem Land zu wissen. Green Mining at its best, kann man sagen. Deshalb green, war alles grün, ja, sogar bis hin zu meinem Outfit an dem Abend.
Genau, danke, dass du das für die Hörerinnen und Hörer nochmal wiederholt hast. Ich war ja auch dort, ich bin da kurzfristig irgendwie rein reklamiert worden. Es waren auch viele Leute von der Wiener Börse da, und jetzt weiß ich natürlich, warum die Börse-Bubble da stark vertreten war bei den ca. 140, 150 Leuten im Ferstl. Direct Market Plus, da wird es ein Listing geben, wie man hört, so noch heuer. Da werden wir natürlich draufbleiben mit unseren Plattformen. Aber zurück zu grün. Also die Bühne war grün, unglaublich flashig alles. Du warst in grün und es hat in Wahrheit einen starken Impact gemacht. Die Frage ist die Vorbereitung optisch auf ein, wie soll ich sagen, auf eine Farbenwelt und Farbensprache des Kunden.
Ja, auch das gehört dazu. Auch das ist Corporate Profiling, um zu diesem Thema zurückzukommen. Mittlerweile ist Kleidung Teil meiner Marke geworden. Das heißt, ich stimme das Outfit bestmöglich mit dem Unternehmen, mit dem Logo, mit der Corporate Identity ab und auch mit dem Bühnenbild. Das muss alles harmonisch wirken, ein schönes, stimmiges Gesamtbild ergeben.
Ich habe auch immer ein harmonisches Gesamtbild. Ich komme immer abgerissen. Das ist auch dann wieder einheitlich meine Markenbildung wieder. Das haben wir die optische Vorbereitung. Inhaltliche Vorbereitung ist natürlich auch ein Hammer, wenn man tief reinkippt in eine Company natürlich.
Ja, absolut. Das unterschätzt man, wie tief ich da in Themen eintauche, die mir manchmal fremd sind. Also auch nachhaltiger Bergbau, mit dem habe ich mich vorher nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber da nimmt man ganz viel mit an Wissen, an Impulsen, und das ist bereichernd.
Dann habe ich doch noch eine Frage zum Optischen. Du sitzt jetzt in Magenta da, ich kenne dich in Gelb.
Auch in Grün?
Auch in Grün, genau, auch in Grün, ganz aktuell. Ja, wie groß ist dann so ein farbenprächtiger Kleiderschrank bei der lieben Ina?
Ja, der Kleiderschrank bei mir zu Hause ist mittlerweile ein Kleiderzimmer. 25 Quadratmeter mit Klamotten in allen Farben, die man sich vorstellen kann. Und kurz vor einer Veranstaltung nehme ich dann die Moderationskarte mit in dieses Zimmer und suche für diese Veranstaltung, für den Rahmen, für das Bühnenbild, das perfekte Outfit aus. Das macht mir auch richtig Freude. Ich setze übrigens auch auf nachhaltige Mode. Also ich kaufe ganz viel auch gebraucht. Und das ist Teil meiner Marke geworden. Das wird von den Kunden schon fast erwartet, dass ich Ton in Ton auftrete, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das ist Corporate Profiling.
Bei mir ist es der unterste Teil der Kleidung, nämlich meine Sportschuhe. Habe ich in fast allen Farben als Sportschuh-Tester. Die schaue ich auch immer zu synken aufs Bühnenbild irgendwie. Ich spiele jetzt noch was ein.
Gutes zieht Kreise. Volksbank.
Das Season-Motto, Gutes zieht Kreise. Ich bitte alle Gäste in dieser Season 21, so auch dich, Ina, um eine kurze Assoziation mit dem Claim Gutes zieht Kreise.
Naja, das passt auch ganz gut im wahrsten Sinne des Wortes zur Kommunikation. Tue Gutes und rede drüber, sagt man bei uns in Kommunikations- und Kommunikatorenkreisen ja auch. Und das sind, glaube ich, mit prägnanter, klarer Kommunikation kann man Gutes bewirken, und zwar Gutes, das dann wiederum Kreise zieht.
Genau, und Mundpropaganda nimmt man auch immer gerne mit in diesen Job. Was ist das, was dir an dem doch sehr stark selbst gebastelten eigenen Profil einer Profilerin so taugt? was du im täglichen Job ausüben kannst?
Es ist die Vielseitigkeit. Die Kombination aus diesem Profiling, wo ich in der beratenden Tätigkeit bin und aus dem Bühnenauftritt.
Muss schon Spaß machen, oder?
Ja, also ich brenne dafür. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, sobald der Bühne betritt, das ist meins. Da blühe ich auf, da lebe ich dafür. Ich liebe aber genauso die beratende Funktion und ich möchte es auch nicht anders machen. Also die Kombination macht es aus, die verschiedenen Menschen, die ich kennenlerne, die Themen, in die ich eintauchen kann und weil wir darüber gesprochen haben, wahnsinnig intensiv. Also ja, ich treffe da tolle Leute, ja, ich kriege da viel mit, ja, ich lerne viel dazu, aber ja, ich bereite mich auch wahnsinnig lange und intensiv vor und das unterschätzt man. Da steht ein Moderator, eine Moderatorin oft nur eine Stunde auf der Bühne. Viele sagen, puh, ihr Stundenpreis ist aber schon immens. Was davor passiert, ist auf 1, 2, manchmal 3 Wochen Vorbereitung in einer hohen Intensität, um eben in Themen eintauchen zu können, die manchmal gar nicht meine sind.
Absolut. Und eins möchte ich noch vor den Vorhang holen. Man hat deine Homepage mit den Bereichen, die wir jetzt alle besprochen haben, aber während der Pandemie hast du kurz diversifiziert und hast auch noch als Organisatorin von diversen Lifehack-Tools, die man damals gebraucht hat, fungiert auch da noch. Ich finde es schön, die Geschichte einfach.
Ja, schau, die Krise macht erfinderisch. Ist ja alles nicht nur schlecht. Das war natürlich für unsere Branche schon eine schwierige Zeit. Moderationen gab es keine. Auch online am Anfang überhaupt nicht. Meine C-Level-Manager, mit denen ich da unterwegs war, die hatten andere Probleme, als jetzt ein Coaching zu machen oder sich um Positionierung mehr klassisch zu kümmern. Die waren damit beschäftigt, die ersten Auswirkungen der Krise irgendwie abzufedern. So, und im Zuge all dieser Entwicklungen habe ich dann mit einer Freundin drüber gesprochen und habe gesagt, puh, was braucht man jetzt, damit man überhaupt wieder Events machen könnte? Und noch kurz bevor im Fernsehen dann diese Entwicklung Einzug gehalten hat, haben wir die Idee gehabt, wir machen Plexiglaswände, und zwar mobile, die man schnell mal irgendwohin mitnehmen kann, von Veranstaltung zu Veranstaltung, aufstellen kann, ob in der sitzenden Position oder in der stehenden Position und damit zumindest dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die damals auch Einzug gehalten haben, eingehalten werden, und haben dann selber designt und von einem Plexiglas-Produzenten diese Stellwände oder Trennwände produzieren lassen. Die waren bei mir im Keller gelagert und das eine oder andere Mal habe ich sie dann auch selbst verwendet oder auch zum Beispiel bei einer der Zierer-Jahreskonferenzen, die damals hybrid stattgefunden hat.
Die einzige, die ich nicht
erlebt habe. Genau, die hast du nicht erlebt. Habe sie halt mitgenommen und zur Verfügung gestellt. Sie irgendwann einmal dann weitergegeben an einen Unternehmer, der dafür halt auch Verwendung hatte. Aber in der Zeit war es einfach so eine Idee zu sagen, ich kann nicht einfach nur sitzen und warten. Ich will was tun, um meinen Job wieder machen zu können und vielleicht anderen auch Hilfestellung zu bieten. Ja, und das war so, ja, ein Impuls, der daraus entstanden ist, der gar nicht so schlecht war.
Ich glaube, um Agilität muss man sich bei dir keine Sorgen machen, aber das ist ein schönes Beispiel gewesen aus einer ganz wilden Zeit, die auf der einen Seite unglaublich nah ist, aber zum Glück auch schon wieder sehr, sehr weit weg. Liebe Ina, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Die Abspannmusik, die spielt schon an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diese, glaube ich, maximal inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, liebe Christin, für die Einladung. Hat Spaß gemacht, war super spannend und ganz liebe Grüße an die Community.
Wunderbar. Inasabitzer.at ist in den Shownotes verlinkt und ist, wird jetzt das Stichwort sein, der Herr Drastil, der isst noch weiter diesen, also Prost, das hört
Prost.
Man. Prost,
den Kürbiskuchen.
Mit die Gabeln, Kürbiskuchen.
Happy Halloween.
Happy,
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.